Sehr geehrter Herr Dr. Holthoff-Pförtner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Vor einigen Monaten traf ich Dr. Holthoff-Pförtner zum Mittagessen. Er hat mir versichert, dass das politische Forum die beste politische Veranstaltung im Ruhrgebiet sei. Ich fühle mich deshalb sehr geehrt, vor Ihnen zu sprechen. Ich muss Ihnen allerdings etwas gestehen. Erstens spreche ich als Botschafter natürlich regelmäßig vor Publikum. Aber die meisten meiner öffentlichen Reden sind nicht länger als 10 Minuten. Ich werde heute also die längste Rede meines Lebens halten. Es tut mir leid, dass Sie dafür als Versuchskaninchen zu benutzen. Ich muss noch ein zweites Geständnis machen. Dr. Holthoff-Pförtner hatte klare Vorstellungen über das heutige Thema. Er schlug mir vor, über das Dreieck Deutschland, Großbritannien und Frankreich in Europa zu sprechen. Die lange Geschichte des Dreiecks zeigt der deutsche Ausdruck unter drei, der heute ein vertrauliches Hintergrundgespräch von Politikern mit Journalisten bezeichnet. Der Ausdruck entstand aber aus den vertraulichen Verhandlungen zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Ich stimme zu, dass unsere drei Länder das Zentrum des Kontinents bilden. Aber als britischer Botschafter in Deutschland, und dafür bitte ich meinen Gastgeber um Entschuldigung, will ich mich heute auf Deutschland und Großbritannien konzentrieren. Aufgrund der Länge meiner Rede besteht die Gefahr, dass meine wichtigste Botschaft untergeht. Ich nenne sie deshalb bereits jetzt. Deutschland und Großbritannien haben eine lange gemeinsame Geschichte, die mehr als 1000 Jahre zurückreicht. Den Großteil davon hatten unsere beiden Länder eine äußerst positive Wirkung aufeinander. Die Geschehnisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen das leider untergehen und führen dazu, dass wir immer noch zu wenig voneinander wissen. Ich will deshalb vor allem über unsere gemeinsame Geschichte sprechen. Sie verrät uns viel über die deutsch-britischen Beziehungen. Eines der besten Bücher, das ich in Berlin gelesen habe, ist Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit. In Großbritannien sagen wir, dass Nachahmung die ehrlichste Form der Bewunderung ist. Deshalb will ich heute ganz schamlos die Methode von Zweig kopieren und Ihnen 10 von mir ausgewählte Sternstunden der deutsch-britischen Geschichte vorstellen. Sie alle haben unsere jeweiligen Identität und unsere bilaterale Beziehungen geprägt. Ein weiterer Premiere für mich ist heute PowerPoint, was ich vorher noch nie benutzt habe. Sie sind heute also in mehrfacher Hinsicht Versuchskaninchen. Meine erste Folie soll Sie zunächst verwirren. Sie sehen eine Reihe anscheinend zufälliger Zahlen. Diese bilden aber die Struktur meiner Rede. Es sind nämlich historische Daten, und zwar die erwähnten 10 Sternstunden. Ich hoffe, dass alles Sinn bekommt, wenn ich Punkte einfüge. Das erste Datum ist der 21. März 929. Das Bild zeigt Editha, die Königin des Ostfrankenreichs. Wir wissen nicht genau, wann Editha nach Deutschland aufgebrochen ist. Ich habe den ersten Frühlingstag ausgesucht, weil er für eine solche Reise passen würde. Die Sternstunde handelt vom ersten königlichen Kontakt zwischen Großbritannien und Deutschland. Sie kennen vermutlich die Walhalla an der Donau bei Regensburg. Der bayerische König Ludwig I. ließ sie bis 1842 als Ruhmeshalle für die wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte erbauen. Britische Besucher der Walhalla staunen, wenn sie sehen, dass dort auch wichtige Personen unserer Geschichte vertreten sind. Eine davon ist König Alfred der Große, Editas Großvater. Editas Halbbruder Æthelstan war der erste gesamtenglische König. 929 schickte er Editha und ihre Schwester nach Deutschland. Dort durfte sich Herzog Otto von Sachsen, eine der beiden englischen Prinzessinnen, zur Frau aussuchen. Otto war der Thronfolger des Ostfrankenreichs. Deshalb war dem König von England daran gelegen, ihn zum Schwager zu bekommen. Otto wählte Editha. Es ist faszinierend zu hören, dass beide in Südwesten Englands bzw. im Nordosten Deutschlands geboren waren, sich aber dennoch problemlos verständigen konnten. Ihre Geburtsorte waren damals ein Sprach- und Kulturraum. Sie führten eine glückliche Ehe, ließen sich in Magdeburg nieder und hatten mindestens 2 Kinder. Wäre Editha älter geworden, hätte sie den Aufstieg ihres Mannes zum römisch-deutschen Kaiser erlebt. Aber das war ihr nicht vergönnt. Sie starb unerwartet mit nur 36 Jahren. Die Geschichte von Editha, der englischen Prinzessin, die deutsche Königin wurde, war bis zur Entdeckung ihrer Gebeine im Jahr 2008 in einem Sarkophag im Dom von Magdeburg kaum bekannt. 2010 wurden sie in eine Zeremonie neu beigesetzt. Es sind die ältesten erhaltenen Überreste einer königlichen Engländerin. Editha steht für die tausendjährige Geschichte der königlichen Verbindung zwischen Großbritannien und Deutschland. Ihre Heirat mit Otto diente dem Zweck, die beiden sächsischen Königreiche enger aneinander zu binden. Meine nächste Sternstunde behandelt eine königliche Heirat in der umgekehrten Richtung, bei der Macht, aber auch Religion eine wichtige Rolle spielten. Anna von Clever wurde 1515 in Düsseldorf geboren. Viele Briten wissen nicht, dass die 4. Ehefrau Heinrichs des 8. Deutscher war. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass sie bei uns unter dem wenig schmeichelhaften Spitznamen Stute aus Flandern bekannt ist. Annes Heirat mit Heinrich war von dessen Schatzkanzler Thomas Cromwell eingefädelt worden. Unter seiner Ägide hatte England den Bruch mit der katholischen Kirche vollzogen. Danach wollte er erreichen, dass sich England zur Festigung der Reformation mit einer anderen protestantischen Nation verbündete. Cromwell suchte einen Bündnispartner gegen den katholischen Kaiser Karl V. und Franz I. von Frankreich, die eine für Großbritannien potenziell gefährliche Allianz eingingen. Er fand ihn in Annes Bruder, Wilhelm den Reichen, der mit dem Herzogtum Geldern das größte Territorium in Norddeutschland kontrollierte. Aber Heinrich der VIII. Ließ sich nicht nur durch machtpolitische Erwägungen beeinflussen. Seine Ehefrau sollte auch gut aussehen. Er beauftragte seine Hofmaler, den Deutschen Hans Holbein den Jüngeren, mit der Anfertigung eines Porträts. Sein Gemälde, Sie sehen es hier, und die ermutigenden Worte seines Gesandten genügten, um Heinrich zu überzeugen. Ein Diplomat hatte damals offenbar etwas andere Aufgaben als heute. Aber die Beziehung stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Heinrich bemängelte, dass Anna schüchtern war, kein Englisch sprach und merkwürdige Kleider trug. Er begann sie Stute aus Flandern zu nennen. Außerdem war die Allianz zwischen Karl dem V. und Franz dem I. inzwischen auseinandergebrochen, was auch den politischen Nutzen der Heirat zunichte machte. Doch zu diesem Zeitpunkt konnte nicht einmal Cromwell die Hochzeit noch verhindern. Sie fand 1540 statt. Aber Anna konnte weder Heinrichs Interessen noch seine Erwartungen erfüllen. So bat er sie um die Annullierung der Ehe. In Anbetracht des Schicksals ihrer Vorgängerinnen, eine geschieden, eine gestorben, eine geköpft, stimmte Anna zu. Nur 7 Monate nach der Hochzeit wurde die Ehe aufgelöst. Cromwell hatte nicht so viel Glück. Er wurde 1541 hingerichtet. Anna hatte Mühe, sich an das höfische Leben zu gewöhnen. Aber sie überlebte alle Ehefrauen Heinrichs und letztlich auch ihn selbst. Sie wurde von Deutschland nach England geholt, um 2 protestantische Königreiche zu vereinen. Sie selbst starb aber als Katholikin. Anna war eine deutsche Frau, der es fast gelang, den Platz an der Seite des englischen Monarchen einzunehmen. Meine nächste Sternstunde handelt von einer deutschen Frau, die beinahe selbst den britischen Thron bestieg. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war England wieder fest in protestantischen Händen. Die Parlamentarier waren der römisch-katholischen Sympathien Jakobs des II. Überdrüssig geworden und hatten seiner protestantischen Tochter Maria die Krone angeboten. Mit der Bill of Rights 1689 versuchten sie, Katholiken von der Thronfolge auszuschließen. Es stellte sich aber als schwierig heraus, eine protestantische Thronfolge zu gewährleisten. Königin Maria und ihr Ehemann blieben kinderlos. Marias Schwester Anna wurde 17-mal schwanger, doch ihr letztes überlebendes Kind starb 1700. Ein Jahr später verabschiedete das englische Parlament ein weiteres bedeutendes Gesetz. Mit dem Act of Settlement wurde festgelegt, dass die Krone an Sophie, die Kurfürstin von Hannover und Enkelin Jakobs des I. und ihrer protestantischen Nachfahren übergehen würde. Bei ihrer Geburt 1730, als 12. von 13 Kindern, schien Sophie von der Pfalz, wie sie damals hieß, ein ruhiges Leben vor sich zu haben. Aus ihrer Ehe mit Ernst August, dem Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg, gingen 7 Kinder hervor. Sophie verwandte viel Zeit darauf, die Sommerresidenz ihrer Familie in Hannover neu zu gestalten. Ihr sind die wunderbaren Gartenanlagen in Herrenhausen zu verdanken, die Sie hier sehen. Trotz ihrer bescheidenen Anfangsjahre war Sophie nicht eingeschüchtert von der Aussicht auf den Thron. Berichten zufolge war sie ganz versessen auf dem Umzug nach London, um ihre Thronbesteigung vorzubereiten. Aber trotz ihrer robusten Gesundheit konnte Sophie das nicht mehr erleben. Bei einem Spaziergang in Herrenhausen brach sie zusammen und starb. Weniger als 2 Monate vor dem Tod der englischen Königin Anna. Gemäß dem Act of Settlement ging die englische Krone nun an ihren Sohn Georg Ludwig. Als König Georg I. bestieg er im August 1714 den Thron. Seine Herrschaft war der Beginn einer 123 Jahre dauernden Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover. Nächstes Jahr werden wir das 300-jährige Jubiläum dieser Verbindung feiern. Die Ankunft George I., eines ausländischen Königs, der den Thron auf Einladung des Parlaments angenommen hatte, hat das Machtverhältnis zwischen den Monarchen und dem Premierminister für immer verändert. Bei seiner Ankunft sprach George I. kein Englisch. Er lernte es auch später nie richtig. Mit seinen Chief Ministern sprach er Latein. Die Sprachbarriere führte dazu, dass er bei einigen Regierungsvorgängen außen vor blieb. Unter den Ministern des Königs konnte sich Robert Walpole als mächtigster etablieren. Inoffiziell wurde er deshalb Erster Minister genannt, Prime Minister. Der zentrale Unterschied zwischen einem Chief Minister und dem Prime Minister war, dass die Chief Minister dem König verantwortlich waren, der Premierminister aber dem Parlament. Bis heute bleibt Walpole der am längsten amtierende Premierminister. Falls David Cameron diesen Rekord brechen will, müsste er bis März 2031 in Downing Street bleiben. Die Personalunion belebte den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Großbritannien. Meine nächsten beiden Sternstunden sind Produkte davon. Die Korrespondenz zwischen den Philosophen Leibniz und Clarke wurde durch die Prinzessin von Wales, Caroline von Ansbach, in die Wege geleitet. Sie hatte von ihrem Freund Gottfried Leibniz, dem Vordenker des Hauses Hannover, ein Schreiben erhalten. Darin beklagte er, das Aufkommen von Isaac Newtons Naturphilosophie habe zum Niedergang der Religion in England geführt. Caroline erkannte die Chance, eine intellektuelle Debatte anzustoßen, und gab den Brief zur Beantwortung an Samuel Clarke weiter, einen Anhänger Newtons. Der Briefwechsel dauerte 2 Jahre, bis zu Leibniz' Tod 1716. Leibniz hatte bis dahin gemischte Erfahrungen mit Großbritannien gemacht. Mit Newton führte er einen erbitterten Plagiatstreit, bei dem er darum ging, wer als Erster die Infinitesimalrechnung erfunden hatte. Leibniz fühlte sich von der Royal Society, der er angehörte, verraten. Dieser hatte nämlich in Großbritannien die Auffassung verbreitet, dass er bei Newton abgekupfert habe. Der Briefwechsel wurde weitgehend im Geist einer akademischen Diskussion geführt, auch wenn vielfach vermutet wurde, dass Newton hinter Clarks Antworten stand. Der Austausch befasste sich nicht nur mit fundamentalen Fragen wie dem Verhältnis Gottes zur Welt, dem freien Willen oder dem Satz von zureichendem Grund, sondern auch mit naturwissenschaftlichen Themen wie der Theorie der Substanz, der Existenz von Atomen und der Natur der Bewegung. Eine Ironie dieses Briefwechsels ist die Tatsache, dass er auf Englisch und Französisch geführt wurde. Clark persönlich übersetzte Leibniz' Briefe ins Englisch, bevor er die Korrespondenz ein Jahr nach Leibniz' Tod veröffentlichte. Das Bild zeigt das Faksimile des Deckblattes der Printausgabe. Der Briefwechsel war eine der bedeutendsten philosophischen Debatten des 18. Jahrhunderts. Er steht exemplarisch für den intensiven intellektuellen Austausch während der Personalunion, der mit der Gründung der Universität von Göttingen 1734 durch George II. Seinem Fortgang nahm. Keine andere Person repräsentiert den Austausch zwischen Großbritannien und Deutschland in dieser Zeit besser als der Komponist Georg Friedrich Händel, den wir in Großbritannien Handel nennen. Händel wurde 1685 in Halle geboren und 1712 siedelte er dauerhaft nach London über. Und einige Jahre später wurde er schließlich britischer Staatsbürger. Das genaue Datum meiner Sternstunde ist der 13. April 1742. An diesem Tag bekam die Welt das berühmteste Werk Händels, das Messias-Oratorium, zum ersten Mal zu hören. Die Geschichte des Messias steht auch bei einer der originalen Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig im Mittelpunkt. Unter dem Titel Händels Auferstehung erzählt Zweig, wie der Komponist sozusagen von der Schwelle des Todes zurückkehrt und das Oratorium wie im Rausch komponierte. Händel hatte 1737 einen Schlaganfall erlitten. Nach einem Kuraufenthalt in Aachen erholte er sich wie durch ein Wunder. Er schrieb den Messias in nur 24 Tagen. Auf der Zeichnung sehen Sie eine Aufführung im Londoner Crystal Palace im 19. Jahrhundert mit einem Orchester von 500 Künstlern und einem Chor von 3500 Sängern. Das muss beeindruckend gewesen sein. Jeder, der schon einmal eine Aufführung des Messias in Großbritannien besucht hat, weiß, dass es bei uns üblich ist, während des Halleluja-Chores aufzustehen. Dieser Brauch geht auf König George II. Zurück, der während einer Vorführung zunächst dachte, es handle sich um die Nationalhymne und deshalb aufstand. Seine Untertanen taten es ihm natürlich sofort nach. Händels Messias hat ohne Zweifel etwas Magisches. Es ist bei britischen Weihnachtskonzerten, Ostermessen und sogar Beerdigungen nicht wegzudenken. Wir sind stolz darauf, Händel ohne Umlaut als einen der unseren zu sehen. Wir kommen in das 19. Jahrhundert. Es war abwechslungsreich, vor allem die britisch-deutschen Beziehungen. Beginnen wir mit der Allianz in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Zwei Männer entschieden dessen endgültigen Niederlage in Waterloo. Der preußische Oberbefehlshaber Gebhard von Blücher und der britische Herzog von Wellington Arthur Wellesley. Zum Zeitpunkt von Waterloo war Blücher 72 Jahre alt. Sein Siegeswille auf und neben dem Schlachtfeld hatten ihn schon zuvor in Europa berühmt gemacht. Er war an allen großen Schlachten gegen Napoleon beteiligt, in Austerlitz und Jena, an der Völkerschlacht von Leipzig und an den Frühjahrsfeldzügen. Er war der Kopf des Bündnisses aus Großbritannien, Russland, Österreich und Preußen. Nach der Einnahme von Paris 1814 besuchte Blücher mit anderen Alliierten Großbritannien, um den vermeintlichen Sieg über Napoleon zu feiern. Die Bewohner Londons feierten sie enthusiastisch. Blücher begann seinen Ruhestand in Schlesien. Er freute sich zu früh. Ein Jahr später kehrte Napoleon zurück. Blücher übernahm wieder das Kommando über die preußische Armee. Zusammen mit der britischen Armee unter Wellington gelang in Waterloo schließlich der entscheidende Sieg. Wellington fasste das deutsch-britische Bündnis bündig zusammen. Als seine Armee bei Waterloo in der Defensive war, sagte er: Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Sie kamen und entschieden die Schlacht. Das Gemälde zeigt das Treffen von Blücher und Wellington nach der Schlacht in der Gaststätte Belle Alliance. Beide hatten gerade den größten Sieg ihres Lebens erreicht und stritten jetzt über den Namen, den die Schlacht bekommen sollte. Blücher schlug den Ort ihres Treffens vor, Belle Alliance. Wellington bestand auf Waterloo, nach dem kleinen Ort in der Nähe. Das ist vielleicht symbolisch für die britisch-deutschen Beziehungen, uns verbindend eine enge Partnerschaft, aber auch eine gewisse Diskussionsfähigkeit. Ich will mit dieser Sternstunde aber vor allem zeigen, dass Briten und Deutsche trotz der schlimmen Auseinandersetzungen Anfang des 20. Jahrhunderts für den Großteil der letzten 200 Jahre wichtige und enge Verbündete waren. Das 19. Jahrhundert steht natürlich nicht nur für Krieg und Konflikt, sondern auch für die Industrialisierung. Es gibt eine Person, die sie und die britisch-deutsche Rolle darin symbolisiert. Sir William Siemens, der deutsch-britische Erfinder und Bruder von Werner von Siemens, dem Gründer des Unternehmens. Im März 1843 reiste William, damals noch Wilhelm, Siemens nach London, um eine Erfindung seines Bruders zu verkaufen. Nach dem Tod der Eltern hatten er und seine 13 Geschwister große Finanzsorgen. Er war damals erst 20 Jahre alt, aber bereits ein ausgebildeter Ingenieur. Die Reisekosten, einen Pfund, finanzierte er durch den Verkauf einer Erfindung. Auch in London war er erfolgreich. Er konnte eine Idee seines Bruders als Patent anmelden und für 1.600 britische Pfund verkaufen. Damals waren das etwa 15.000 Euro. Nachdem sein Bruder Werner in Berlin die Telegrafenbauanstalt Siemens gründete, zog William nach London, um das Auslandsbüro aufzubauen. Er stieg bald zu einem der weltweit führenden Industriellen auf. Er setzte sich mit Siemens auf dem englischen Telegrafenmarkt durch und war an den ersten wichtigen Tiefseekabellegungen beteiligt, die Sie auf dem Foto sehen. im Mittelmeer, im Nahen Osten und dann von Europa nach Indien und später Amerika. 1870 demonstrierte William vor begeisterten Gästen in London ein Telegrammwechsel zwischen London und Kalkutta. Großbritannien blieb seine neue Heimat. Schon 1859 wurde er britischer Staatsbürger, am Tag seiner Hochzeit mit Anne Gordon. William sagte später dazu, dass er an einem Tag gleich zwei britischen Frauen Treue versprochen habe, seine Frau und Queen Victoria. Die Königin schlug ihn kurz vor seinem Tod zum Ritter. Das Leben von Sir William verdeutlicht die enge Verbindung zwischen der Industrialisierung in England und Deutschland. Er symbolisiert den Pioniergeist einzelner Wissenschaftler, ohne den die Industrialisierung nicht möglich gewesen wäre. Er etablierte Siemens in England. Heute ist das Unternehmen in Großbritannien einer unserer wichtigsten Partner, der mehr als 13.000 Menschen beschäftigt. Mein achter Punkt ist keine Sternstunde unserer Beziehungen. Im Gegenteil. Am Ende des 19. Jahrhunderts begann das deutsch-britische Flottenwettrüsten. Die Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden unter Historikern sehr kontrovers diskutiert. Es ist aber unbestritten, dass das Wettrüsten ein wichtiger Faktor war. Als Alfred von Tirpitz, Sie sehen ihn in der Mitte des Bildes, im Juni 1897 Leiter des deutschen Marineamtes wurde, waren Großbritannien und Deutschland noch enge Partner. Queen Victoria war die Großmutter von Kaiser Wilhelm II. Die preußische Marine und die Royal Navy arbeiteten gut zusammen. Deutsche Schiffe führen regelmäßig britische Häfen an. Tirpitz selbst schwärmte von Hafen in Plymouth, der gastfreundlicher und professioneller wäre als der in Kiel. Er sprach fließend Englisch und schickte seine zwei Töchter auf britische Schulen. Aber Wilhelm II. Wollte Deutschland als Großmacht etablieren, wofür seiner Meinung nach vor allem eine starke Schlachtflotte notwendig war. Nachdem er Tirpitz zum Minister ernannte, sollte dieser an einem Strategiepapier für die Marine arbeiten. Es legte schließlich fest, dass die Marine mittelfristig den Abstand zur Royal Navy verringern und langfristig das deutsche Kolonialreich vergrößern soll. Es folgte ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, auch auf britischer Seite. Das Wettrüsten hat überall in Europa Misstrauen geschaffen und das Konfliktpotenzial vergrößert. Das Wettrüsten zeigt, wie schnell etwas zerstört werden kann. Es zeigt, wie schnell aus Freunden Feinde werden können. Mein nächster Punkt spricht wieder ein positives Kapitel unserer Geschichte an. Wir Briten bewundern die deutsche Autoindustrie. Aber wissen Sie, dass ein Brite Volkswagen nach dem Krieg gerettet, die Produktion des Käfers gestartet und damit viel zum Wirtschaftswunder beigetragen hat? Wie die anderen Besatzungsmächte übernahmen die Briten nach dem Krieg die Kontrolle über deutsche Unternehmen in ihrer Zone. Für die Leitung des zerstörten Volkswagenwerks in Wolfsburg wurde der junge Militär Ivan Hurst abkommandiert, damals erst 29. Bei seiner Ankunft fasste Hurst den Zustand so zusammen: Completely unhygienic, terrible. Als Hirst 1949 das Werk an die Bundesrepublik übergab, war Volkswagen der größte Autohersteller in Deutschland. Wie hat er das geschafft? Er verhinderte die Demontage des Werkes, indem er seinen Chefs versprach, dass das Werk auch für die Militärregierung Autos herstellen würde. Mit viel persönlichem Einsatz setzte Hirst den Wiederaufbau durch, holte neue Arbeiter und Maschinen und baute eine Produktionskette auf. Das Ziel war nach wie vor, einen Volkswagen zu produzieren. Dieser wurde aber natürlich nicht mehr KDF-Wagen, wie in der NS-Zeit genannt, sondern Käfer. Es gelang. Das Werk produzierte bald monatlich 1000 Autos. Hirst hatte sich mit Volkswagen identifiziert. Er wollte, dass das Werk auch langfristig zum Wiederaufbau Deutschlands beiträgt. Auch von seiner letzten Amtshandlung profitierte Volkswagen noch lange. Seine Empfehlung für den Posten des Geschäftsführers war Heinrich Nordhoff, der das Unternehmen bis 1968 leitete und an die Weltspitze führte. Eine Publikation von Volkswagen schreibt, dass Hirst ein Glücksfall war. Ivan Hirst ist nicht nur ein wunderbares Beispiel für die britisch-deutsche Versöhnung. Er zeigt auch, was wir gemeinsam wirtschaftlich leisten können. Hirst selbst hat den frühen Erfolg von Volkswagen mit dem erfolgreichen Teamwork von Deutschen und Briten begründet. Seit Hirst und Volkswagen sind viele andere gemeinsame Erfolgsgeschichten hinzugekommen. Zum Beispiel BMW und Mini. Mit meinem 10. und letzten Punkt kommen wir in der Gegenwart an und blicken auf unsere Zukunft in Europa. Ich will Ihnen dazu ein Datum nennen, das uns noch näher zusammengebracht hat. Am 7. November 2012 besuchte Kanzlerin Merkel Premierminister Cameron in London. Sie erkennen vielleicht, dass das Foto ein Treffen der beiden im Kanzleramt zeigt. Leider habe ich kein Foto vor Downing Street 10, da diese durch Copyright geschützt sind. Das Gespräch in London war wichtig. Wir haben uns an diesem Tag auf eine gemeinsame Haltung zum EU-Budget geeinigt. Mit anderen Ländern haben wir dann im Europäischen Rat erstmals eine Kürzung des EU-Haushalts durchgesetzt. Aber nicht nur deshalb ist das ein wichtiges Datum. Die Bundeskanzlerin hat in London verstanden, unter welchem Druck der Premierminister in der Europapolitik steht. Und ich glaube, dass der Besuch Merkel in ihrem Entschluss bekräftigt hat, Großbritannien unbedingt in der EU zu halten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir das auch wollen. Im Januar hat der Premierminister in einer Grundsatzrede die britische Vision für Europa vorgestellt. In Deutschland machte vor allem seine Ankündigung Schlagzeilen 2017 ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft abzuhalten. Der Premierminister betonte aber auch, dass er sich für ein positives Ergebnis einsetzen wird. Ich gebe zu, zwischen Deutschland und Großbritannien gibt es in der Europapolitik Differenzen. Das hat historische, geografische und politische Gründe. Aber wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten. Meine Sternstunden zeigen, dass uns eine lange gemeinsame Geschichte verbindet. Wir haben die gleichen Werte und wir teilen wichtige europapolitische Grundprinzipien: freien Handel, Wettbewerbsfähigkeit, Bildung und Innovation. Wir sollten uns also nicht immer nur auf Streitfragen konzentrieren, sondern überlegen, wie wir zusammen eine zukunftsfähige EU aufbauen können. 4 Punkte sind dabei besonders wichtig. Erstens, Flexibilität. In Deutschland werfen uns manche Rosinenpickerei vor, aber darum geht es uns nicht. Wir möchten keine Sonderregelungen für uns, sondern die Möglichkeit, dass alle Staaten diese Flexibilität nutzen können. Nur so kann die Vielfalt der EU angemessen berücksichtigt werden. Die EU braucht nicht Zentralisierung, sondern Flexibilität und eine variable Geometrie. Auf verschiedenen Feldern sollten unterschiedliche Grade von Integration möglich sein. Zweitens, Wettbewerbsfähigkeit. Wir finden den Binnenmarkt wichtiger als die Eurozone. Wir unterstützen die notwendigen Reformen in der Eurozone, weil eine stabile Eurozone in unserem Interesse ist. Die Maßnahmen dürfen aber nicht die Integrität des Binnenmarktes verletzen. Es ist der wahre Kern der EU und hat Hunderten von Millionen Wohlstand gebracht. Nur wenn wir den Binnenmarkt vertiefen und erweitern, können wir uns wirtschaftlich gegen andere Staaten auf der ganzen Welt behaupten. Drittens, demokratische Legitimation. Zwischen den Bürgern und der EU klafft eine Lücke. Die Menschen in Großbritannien spüren das besonders, aber sie sind, denke ich, nicht allein. In den letzten 4 Vertragsänderungen erhielt das Europäische Parlament immer mehr Befugnisse. Aber die Akzeptanz der EU ist dadurch nicht größer geworden. Im Gegenteil, die Wahlbeteiligung für Europawahlen ist immer weiter auf ein Rekordtief zurückgegangen. Nicht einmal jeder 100. EU-Bürger kennt seinen Europaabgeordneten. Die Menschen haben den Eindruck, dass die EU bei einigen Sachen mitbestimmt, wo sie nicht genug mitreden können. Die nationalen Institutionen sollten deshalb in europäischen Entscheidungsprozessen gestärkt werden. Viertens, Subsidiarität. Wir wollen, dass unsere verschiedenen Interessen angemessen berücksichtigt werden. Die EU lebt von ihrer Vielfalt. Es ist wichtig, für jeweils verschiedene Probleme die jeweils passende Lösung zu finden. Subsidiarität ist eine deutsche Erfindung. Die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Land und Kommune ist das Originalmodell, das andere kopieren. Die deutsche Politik weiß, dass diese Kompetenzverteilung gelegentlich überprüft werden muss. Was ein Jahrzehnt oder Jahrhundert funktioniert hat, funktioniert nicht zwangsläufig für alle Zeiten. In Deutschland tat dies die 2003 eingesetzte Föderalismuskommission, welche die spätere Föderalismusreform vorbereitete. Auf europäischer Ebene hat es eine solche Kommission oder Überprüfung aber noch nie gegeben. Noch nie ist eine Kompetenz, die einmal Brüssel übertragen wurde, wieder zu den Mitgliedstaaten zurückgegangen. Wir finden deshalb, dass es Zeit für eine solche Kompetenzüberprüfung auf europäischer Ebene ist. Deutschland stimmt nicht jedem dieser 4 Punkte voll zu. Aber unsere Interessen sind miteinander vereinbar. Und Großbritannien und Deutschland müssen bei der Reform der EU eine wichtige Rolle spielen. Wir können das aus einer starken Position tun. Unsere bilateralen Beziehungen sind so eng wie lange nicht mehr, politisch, wirtschaftlich und sportlich. Denn wie Sie wissen, spielen im Herbst und Winter alle vier deutschen Vereine in der Champions League gegen die vier englischen Vereine. Auch wirtschaftlich sind wir noch enger zusammengewachsen. Deutsche Ausfuhren nach Großbritannien sind letztes Jahr um 10% auf 72 Milliarden Euro gestiegen. Großbritannien exportiert nach Deutschland immer noch doppelt so viel Waren als nach Brasilien, Russland, Indien und China zusammen. Bezieht man auch noch Dienstleistungen ein, ist Großbritannien der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands. Wenn wir eng zusammenarbeiten, können wir eine bessere EU schaffen. Das gelingt aber nur, wenn sich die EU ihre Grenzen bewusst wird, den Bereichen, die sie niemals von der nationalen Ebene übernehmen wird. Und sie muss sich der großen Hürden bewusst werden, besonders bei dem Versuch, schneller Veränderungen zu erreichen. Die wichtigste und nur unzureichend erkannte Hürde ist Identität. Im 21. Jahrhundert besitzt jeder Europäer mehrere Identitäten. Europäer zu sein, ist nur einer von vielen. Denn für die meisten sind andere Identitäten wichtiger, wenn es darum geht, wem am Ende ihre Loyalität gilt oder darum, welcher politischen Ebene sie am meisten vertrauen und Aufmerksamkeit schenken. Identitäten können sehr hartnäckig sein. Dazu eine letzte kleine Geschichte. Letzten Monat habe ich zum ersten Mal Wuppertal besucht, das 1929 aus einer Vereinigung der Städte Barmen und Elbefeld entstand. Es war eine sinnvolle Verwaltungsreform. Aber jede Hälfte besitzt immer noch ihre eigene Identität, was manchmal paradoxe Folgen hat. Zum Zeitpunkt der Fusion stand die Oper der Stadt in Barmen. Man könnte meinen, dass für Wuppertal mit etwa 300.000 Einwohnern ein Opernhaus genügt. Aber nach dem Krieg, als die Oper zerstört war, forderten plötzlich beide Stadtteile ihre eigene Oper. Als der Stadt dann das Geld ausging, entschied sie, statt einer zweiten Oper ein Schwimmbad zu bauen. Das frühere Ziel sollte aber nicht vergessen werden, und so erhielt das neue Gebäude seinen Namen, die Schwimmoper. Wenn schon zwei durch einen kleinen Fluss getrennte Stadtteile so lange brauchen, eine gemeinsame Identität zu bilden, sollte es uns nicht überraschen, dass es sehr lange dauern wird, eine solche in Europa zu bilden. Es passiert bereits und wird weitergehen. Aber es ist langsam und anstrengend. Gesellschaften mit einer langen Geschichte der Unabhängigkeit werden sich dabei von niemandem künstlich das Tempo aufzwingen lassen. Europa war meine 10. und letzte Sternstunde der deutsch-britischen Geschichte. Der Blick zurück hat gezeigt, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland für den Zustand Europas oftmals ausschlaggebend waren. Der ehemalige deutsche Botschafter in London, Georg Baumgarten, hat einmal gesagt, dass sich Großbritannien und Deutschland immer gegenseitig bewundert haben, nur zu jeweils unterschiedlichen Zeiten. Europa ist unsere Zukunft. Unsere genauso wie ihre. Unsere unterschiedlichen Erfahrungen erklären unsere unterschiedlichen Ansätze in Europa. Aber unsere gemeinsame Geschichte, und die war die Regel, gibt mir Hoffnung, dass wir es schaffen, diese unterschiedlichen Ansätze miteinander in Einklang zu bringen. Dass wir es also schaffen, uns in der Zukunft zur gleichen Zeit zu bewundern. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Botschafter, bevor wir in die Diskussion mit Ihnen gehen, möchte ich Ihnen doch dreimal danken. Einmal, noch nie ist uns die Position Ihres Landes mit so großer und so liebevoller Mühe und mit so viel Nachsicht nahegebracht worden. Das Zweite habe ich heute nach vielen Jahren, wobei Geschichte eines meiner Lieblingsfächer war, eine so unterhaltsame, so kurzweilige und so lehrreiche Geschichtsstunde gehabt wie die letzte Stunde. Und mein dritter Dank, Herr Botschafter, und all das in Deutsch. Die erste Wortmeldung ist von Herrn Sommer. Herr Sommer ist Leiter der Kundenbetreuung Ausland bei der Bank im Bistum.
Vielen Dank. Herr Botschafter, vielen Dank nochmal für diesen wunderbaren Abriss deutsch-britischer Geschichte. Mein Blick möchte ich lenken auf die nahe Zukunft. Und zwar eigentlich im unmittelbaren Anschluss an Ihre 10. Sternstunde. Denn warum soll die eigentlich enden? Sollen die Sternstunden enden bei der 10.? Und die Frage ist, wie und wann könnten wir es zu einer 11. Sternstunde bringen? Cameron will eine Reform der EU. Sie haben es angedeutet. Sie haben auch schon sehr diplomatisch bestimmte Grundlagen und Eckpunkte genannt, wo man zusammenfinden könnte. Trotzdem möchte ich da etwas ganz kurz nachhaken. Es geht im Kern ja durchaus von britischer Seite auch um die Rückholung von Kompetenzen. Selbstverständlich muss Subsidiarität überprüft werden und alle Dinge können ganz sicherlich optimiert werden. Ob das Zurückholen und das Zurückgehen in frühere Zeiten dann eine Lösung sein kann, habe ich persönlich Zweifel, aber das werden die nächsten Jahre zeigen. Auf jeden Fall, und das haben Sie sehr schön mit dieser 10. Sternstunde gezeigt, hat Cameron ja bisher auf Angela Merkel bauen können. Frage, was passiert? Blick Referendum 2017 in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir ja ein Problem. So einfach wie früher mit Hochzeit geht das ja nicht mehr. Die Diplomaten, auch darauf haben sie hingewiesen, haben eine andere Funktion heute. Und die Braut ist zurzeit mit einer anderen Hochzeit beschäftigt und niemand weiß bis jetzt, worauf das hinauslaufen würde. Meine Frage an Sie zielt eigentlich auf die Punkte, die Sie so sehr diplomatisch als mögliche Verständigungswege und Eckpunkte schon genannt haben. Wo sehen Sie besondere Herausforderungen in den nächsten Jahren, sodass das, was Angela Merkel ganz sicherlich unterstützt, nämlich den Verbleib Großbritanniens in der EU tatsächlich auch mittels des Referendums zu erreichen. Ich frage ganz bewusst nicht nach der zukünftigen Zusammenarbeit, denn da können Sie nicht anders als diplomatisch zu antworten. Die wird vertrauensvoll sein, wie bisher auch. Die wird gut sein, wir werden immer Lösungen finden. Ich frage ganz bewusst, was sind aus Ihrer Sicht die Herausforderungen, die Probleme, die man tatsächlich angehen muss, über die man diskutieren und über die man sprechen muss?
Okay. Danke, eine einfache Frage. Wir haben eine seltene Erfahrung zurzeit in Großbritannien. Es ist eine Koalition. Und die Rede meines Premierministers im Januar war eine Rede des Leiters der Tory Party. Also es gibt keine Einigung innerhalb der Regierung über Europa und für ein Referendum. Also das ist der Grund dieser langfristigen Periode von Verhandlungen. Es ist nicht die Politik dieser Regierung, es ist nur die Politik der Tories. Und unsere nächste Wahl findet im Frühling 2015 statt. Wir haben das deutsche System kopiert. Früher gab es eine General Election, wann der Premierminister und Ministerin das wollte. Aber jetzt haben wir eine neue Regelung und wir wissen schon, dass die Wahlen finden am 8. Mai 2015. Und bei diesen Wahlen ist Europa ein Thema. Und die Tories wollen eine Wiederverhandlung zwischen Großbritannien und Europa, eine neue Verteilung des Kompetenzen. Und ich glaube, dass es gibt zurzeit eine Überprüfung in London. Es hat 35 Kapitel. Und wir haben, ich glaube, ein Viertel geschafft. Aber dieses Studium ist der Kern des Tory-Plans. Die Liberalen wollen keine neue Verhandlung. Sie sind begeisterte Europäer. Und sie wollen in Europa, wie Europa ist, bleiben. Also das ist ein wichtiges Thema bei unseren Wahlen. Ich vermute, dass wenn die Tories Teil der nächsten Regierung sind, kommt ein Verhandlungsprozess mit deutschen Hilfe. Aber es ist nicht alle Teile des Projekts, es ist nur ein Teil. Ich glaube, es geht um Justiz- und Innenaffäre, also Justice and Home Affairs, und vielleicht auch Sozial- und Arbeitspolitik. Aber der größte Teil des Projekts bleibt, wie es ist. Der Binnenmarkt bleibt. Der Binnenmarkt ist sehr, sehr wichtig für uns. Die Vollendung des Binnenmarkts braucht eine Übertragung mehr Kompetenzen an Europa. Und wir unterstützen das. Aber es gibt diese ziemlich, nach meiner Einschätzung, kleine Bereiche, Justiz und Soziales und Arbeitspolitik. Und wir wollen mehr nationale Macht in diese Bereiche.
Die nächste Wortmeldung ist von Dr. Ruprecht Brandis. Dr. Brandis ist Direktor External Affairs bei BP. Ich habe Sie hier irgendwo gesucht. Ah, da.
Moment, Ruprecht.
Gleichwohl sind mir in dem Schlussteil Ihrer Ausführungen doch einige Gedanken durch den Kopf gegangen und die knüpfen sich an Ihre Ausführungen zum Binnenmarkt und zur Eurozone. Sie sagten sinngemäß, der Binnenmarkt sei wichtiger als die Eurozone für die Zukunft Europas. Ich denke mal, dass diese Frage noch nicht entschieden ist, wie sich Europa entwickelt, mehr nach den Regeln des Binnenmarktes oder ob die Eurozone auch durch eine gewisse Eigengesetzlichkeit einfach eine Entwicklung auslöst, deren Ende wir noch gar nicht kennen. Und ich meine, dass wir im Moment in Europa eine schwierige Diskussion haben. Auf der einen Seite hat eine Diskussion eingesetzt, Kompetenzen in die Mitgliedstaaten zurückzubringen. Das hat ja auch hier in Deutschland begonnen. Und auf der anderen Seite wird von den Eurozonenmitgliedern immer wieder betont und erklärt, der Euro muss stabil gemacht werden, der Euro wird bleiben und so weiter und so weiter. Ich meine, und das ist, glaube ich, auch in der Wirtschaftswissenschaft anerkannt, wenn Sie eine gemeinsame Währung haben, brauchen Sie ein Mindestmaß an gemeinsamer Administration. Ich sage bewusst Administration, um nicht solche Worte wie Staat oder Union oder Vereinigte Staaten zu benutzen. Sie brauchen ein Mindestmaß an gemeinsamer Administration. Und dieses Mindestmaß an gemeinsamer Administration umfasst auch bestimmte Kompetenzen, bei denen es nicht nur um Währung geht, sondern auch um Finanzen, Wirtschaftspolitik, wahrscheinlich auch hin zur Sozialpolitik. Wenn Sie das in einer demokratischen Umgebung machen wollen, brauchen Sie ein Mindestmaß an demokratischer Verantwortlichkeit. Aus dieser Konstruktionsnotwendigkeit kommen Sie nicht heraus. Wenn jetzt aber in Europa diskutiert wird, welche Kompetenzen alle zurückgeholt werden können, sehe ich die Gefahr, dass man die Eurozone gewollt oder ungewollt aushöhlt. Und wenn Sie 35 Kapitel identifizieren, sozusagen 35 Bereiche, in denen Kompetenzen zurückgeholt werden können, dann wird es schwierig. Und ein anderer Punkt ist mir auch durch, also das wäre meine erste Frage, und wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch eine zweite anschließen. Also wie verhält sich diese Entwicklung wieder zurück zu den Nationalstaaten mit den Notwendigkeiten, die Eurozone stabil zu machen? Und das Zweite ist, als Sie sagten, es geht nicht um Rosinenpickerei, sondern um Flexibilität, dass man für alle Staaten und alle Situationen die angemessene Lösung, die angemessene Antwort findet. Aber ist das nicht auch im Grunde genommen ein schleichender Weg in die Intransparenz? Weil niemand mehr versteht von 500 Millionen EU-Bürgern, in welcher konkreten Situation eigentlich welche Staaten zusammenarbeiten und um welche Fragen es geht und bei welchen Fragen man sozusagen diese bestimmte Staaten Kompetenzen haben, bei welchen Fragen bestimmte Staaten Opt-out-Klauseln haben und dass es dann im Grunde genommen genauso intransparent bleibt, wie es heute schon beklagt wird. Dass also Ihr Ziel der Flexibilisierung im Grunde genommen gegenläufig ist zum Gebot der Transparenz, das für Sie ja auch sehr wichtig ist. Vielen Dank.
Also, Sie beschreiben die Konstruktionsnotwendigkeiten für die Eurozone. Ja, stimmt. Die Eurozone braucht mehr gemeinsame Verwaltung. Das ist sicher. Aber wir sind als Briten kein Mitglied der Eurozone. Und das bleibt so. Ich kann das nicht vorstellen. Aber wir bleiben Europäer. Also für uns ist der Binnenmarkt wichtiger als die Eurozone. Und Ihre zweite Frage ist eine gute Frage, theoretisch. Aber vielleicht gibt es nur eine wichtige Kluft in Europa. Mitgliedschaft des Euros und ohne Mitgliedschaft. Und das ist der Kernpunkt. Der Kernpunkt für Großbritannien ist, dass diese Mitgliedschaft ist keine Möglichkeit für uns, ich vermute auch langfristig, mindestens 20 Jahre. Aber in diese 20 Jahre müssen wir, nach meiner Einschätzung, Europäer bleiben. Also wir brauchen ein neues Verhältnis zwischen Eurozone und den anderen Staaten, einschließlich Großbritannien. Ist nicht nur Großbritannien. Es gibt 11 Staaten, die kein Mitglieder der Eurozone sind. Und es bleibt nicht total so. Lettland und Litauen kommen nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Aber 9 Staaten bleiben draus. Aber sie sind Europäer wie Deutschland und Frankreich. Und wir brauchen ein neues Verhältnis zwischen diesen zwei Teile Europas.
Die nächste Fragestellerin ist Frau Sabine Becker. Frau Sabine Becker ist Lehrerin am Burg-Gymnasium.
Minuten. Na, als Lehrer ist man ja gewohnt laut.
Aber Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie trotzdem das Mikrofon nutzen. Das weckt furchtbare Erinnerungen in mir.
Entschuldigung, ich kann dem auch entgegenwirken, aber ich unterrichte auch Geschichte, also ich schaff's auch ohne. Na gut, also mir ging es eigentlich aber genau in die Richtung, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Mir geht es nämlich schon um die Regelung der Währungen. Also das heißt schon Großbritannien, ja, ich möchte jetzt trotzdem positiv die Sternstunde vielleicht tatsächlich ausrichten. Meine Frage geht nämlich tatsächlich in die Richtung, wie können Sie sich vorstellen, weil ich war jetzt auch im Sommer in England in Urlaub, ich fand das sehr lästig, den Banken irgendwelche Gebühren in den Hals zu stopfen. Ja, so sehe ich das als kleiner EU-Bürger, der halt in ein anderes Urlaubsland reist, was den Euro nicht hat. Die ganze Umtauscherei kann ich mir ansonsten nämlich sparen. Sie haben gesagt, der Binnenmarkt, natürlich ist der Binnenmarkt wichtig, das sehe ich auch. Aber so wie Sie gesagt haben, wenn Deutschland so ein wichtiger Exportpartner für Sie ist und wir nun mal in der Eurozone sind, wie könnten Sie sich trotzdem positiv vorstellen, da so eine Sternstunde zu kreieren, dass es tatsächlich gelingt? Ob, wie gesagt, das Referendum 17 ausgeht, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, dass Großbritannien in die Eurozone kommt?
Nach unserer Einschätzung ist ein Problem bei der Eurozone, dass die Eurozone zu groß ist. Es gibt die Spannung innerhalb des Euros ist zu groß. Ich bin Botschafter, aber ich weiß genau, dass mit der britischen Wirtschaft gibt es eine Reihe Probleme. Wenn England, wenn Großbritannien ein Mitglied wäre, wären die Probleme noch größer sein. Also die Eurozone ist heute zu groß. Also sie müssen die eigenen Probleme erstens lösen. Und die Möglichkeit einer britischen Mitgliedschaft kommt viel später.
Die nächste Fragestellerin ist Schülerin am Gymnasium Stoppenberg, Frau Juliane Hessmann.
Ja, schönen guten Abend. Ich stelle mir die Frage, was passiert, wenn das Referendum negativ ausfällt? Was passiert mit der Beziehung der Deutschen und der Engländer? Und vor allem, was passiert mit der Beziehung der Jugendlichen beider Nationen?
Ja, eine gute Frage. Dieses Ergebnis ist ein Albtraum für mich. Und wir müssen das vermeiden. Und ich glaube, dass wir könnten miteinander dieses Ergebnis vermeiden. Sie fragen auch an junge Leute. Ich bin Vater 4 junge Leute. Mein ältester Sohn ist 23 und die jüngste ist 17 Jahre alt. Und alle 4 sind begeisterte Europäer. Aber Europa meint mehr als die Institutionen von Europa. Europa ist wichtig, weil sie können überall reisen und studieren. Ich habe einen Sohn, der Student in Utrecht zurzeit ist. Europa ist der Hintergrund. Europa ist das normale Leben. Aber Brüssel und Straßburg, was bedeutet diese Institutionen für junge Leute? Und ich glaube, dass diese Herausforderung, diese Kluft zwischen insbesondere junge Leute und den Institutionen ist eine Herausforderung für alle Europäer, nicht nur für die Briten, auch für die Deutschen und Franzosen und so weiter. Und wir müssen darüber nachdenken.
So, für mich habe ich noch eine Frage, einen Fragesteller. Das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung RWE Supply and Trading, Stefan Judisch, dort.
Exzellenz, nochmal recht herzlichen Dank für Ihren sehr britischen Vortrag in ganz hervorragendem Deutsch. Also nochmals vielen Dank. Ich glaube, Sie sind am Ende ja auf die Substanz gekommen und eigentlich hatte ich nur eine Frage, die Sie schon partiell beantwortet haben, sehr diplomatisch. Deswegen mache ich zwei Fragen draus. Nochmal auch eine etwas diffizilere Frage, mit der Sie diplomatisch nicht so einfach ausweichen können. Welche Wahrscheinlichkeit geben Sie, dass am Ende der Dekade Großbritannien noch Mitglied in der Europäischen Union ist? Erste Frage. Mhm. Zweite Frage bezieht sich auf Ihren Vortrag und den Sprung sozusagen vom 8. zur 9. Sternstunde, wobei die 9. Sternstunde ja genau keine war. Also der gemeinsame Sieg gegen die Franzosen 1815 hat in Deutschland das Biedermeier eingeleitet. Dann ist, wenn Sie mal die Bruttosozialproduktwachstum zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa zwischen 1815 und 1848 sich angucken, ist Kontinentaleuropa hat ein Nullwachstum in den über 30 Jahren gehabt und Großbritannien ist 2,6% im Jahr gewachsen. Mit dem Ergebnis, dass dann zum Tode Königin Victorias Großbritannien ein Sechstel der Weltmasse regiert hat. Und in ihren Aussagen, wir wollen den Binnenmarkt, also wirtschaftlichen Zugang, wir wollen aber nicht, ich sag mal, das Neo-Biedermeier des Euros mit einer Kanzlerin, die Wahlen gewinnt, weil sie alle beruhigt. Ist das der wahre Konflikt zwischen Europa und Großbritannien?
Ich sehe das etwas anders. Erstens, ich glaube, dass die Mitglied Großbritanniens in der EU Ende dieses Jahrzehnts ist wahrscheinlich. Ist über 80%. Aber das bedeutet, ich bin nicht total sicher. Also das ist eine richtige Herausforderung. Und das Problem für Großbritannien im Vergleich mit 19. Jahrhundert ist, im 19. Jahrhundert hatten wir einen Reich und hatten wir eine Auswahl zwischen Europa und Rest des Welts. Ich glaube, in diesem Jahrhundert haben wir nur eine Auswahl. Wir sind Europäer, wir haben keinen Reich, wir müssen stolze Europäer sein. Aber wegen dieser stolze Geschichte ist dieser Gedenken nicht ein üblicher Gedenken in Großbritannien. Es gibt eine Sehnsucht für andere Länder, für andere Möglichkeiten. Aber am Ende glaube ich, das ist eine Art von Hirngespinst. Wir haben nur eine Wahl. Wir müssen europäisch bleiben.
Meine Damen und Herren, ich sehe keine Wortmeldungen mehr und so bleiben mir drei Dinge. Das erste danke ich Ihnen, Herr Botschafter, dass Sie meiner Bitte nicht gefolgt sind und unter drei gesprochen haben. Auf die Weise haben Sie sich mit noch größerer Sorgfalt daran begeben, uns ein bisschen mitzunehmen. Ihre Position war mir noch nie so nahe wie im Moment. Ich hatte bisher da größere Schwierigkeiten mit. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie viele Jahrhunderte sich Mühe gemacht haben, uns zu erklären, dass das sehr nachvollziehbar ist, was Sie und Ihr Land machen. Das Zweite, ich danke Ihnen für einen wirklich spannenden, interessanten Vortrag und für die Art und Weise, wie Sie uns erklärt haben, wie Ihre Position europäisch ist und dass es eben auch eine andere Art, Europäer zu sein, gibt, als die, die wir bevorzugen. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, dass Sie am heutigen Abend unsere Gäste waren. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge und Ihre Mitwirkung bei der Diskussion. Danke denen, die sich gemeldet haben. Ich habe noch einen kurzen Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung, wobei ich da sagen muss, im Nachhinein sind wir sehr mutig mit der Terminierung gewesen. Der Termin ist am 7. November 2013. Unser Gast ist der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Und das Thema heißt Gesundheitspolitik nach der Wahl, wenn es denn dann mal so ist. Ich lade Sie herzlich ein, noch ein bisschen mit uns zusammenzubleiben. Danke Ihnen, wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Danke. Vielen Dank.